Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und habe gleich zum Einstieg eine Frage an euch Hörer. Wenn ihr das nächste Mal im Stall seid, schnuppert mal ganz intensiv. Wonach riecht es? Außer hoffentlich angenehm nach dem Pferd. Wenn die Luft förmlich steht oder euch womöglich Staub in der Nase kitzelt, ist es höchste Zeit, das Stallklima zu optimieren. Tipps, wie das gelingen kann, haben heute zwei Expertinnen für euch parat, nämlich Dr. Margit Zeitler-Feicht und Dr. Miriam Baumgartner. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Die zwei Wissenschaftlerinnen haben sich ganz der Pferdehaltung verschrieben. Margit Zeitler-Feicht forschte jahrelang an der Technischen Universität München bei Stefan zum Verhalten von Pferden, aber auch zu Stallklima und optimalen Haltungsbedingungen. Miriam Baumgartner tritt hier in ihre Fußstapfen. Sie treibt in Weinstefan seit rund 9 Jahren das Projekt Best to Pferd voran. Das ist ein Bewertungssystem, mit dessen Hilfe die Tiergerechtheit in Pferdehaltung beurteilt werden soll. Miriam, tiergerecht heißt auch, dass im Stall möglichst viel frische Luft ist, aber möglichst wenig Staub. Soweit das ideal zumindest. Jetzt habt ihr beide, vor allem du jetzt in den letzten Jahren, schon sehr viele Ställe gesehen. Was schätzt ihr denn, in wie vielen Ställen ist diese Anforderung ans Stallklima tatsächlich erfüllt?
Also hier würde ich zusagen, dass die meisten Ställe schon deutlich besser geworden sind in den letzten 10 Jahren und das Stallklima auf jeden Fall ein Thema ist, was immer tiergerechter wird. Aber es gibt doch bestimmt noch die Hälfte der Ställe, wo man sicherlich in einigen Boxen oder auch auf der Liegefläche, wenn man sich mal hinkniet und die Arbeit macht, deutliche Ammoniakgehalte auch riecht, einfach mit der Nase.
Mhm. Ja. Woran hakt es denn, dass das immer noch so ausbaufähig ist? Ich meine, 50% oder Hälfte der Ställe, das ist ja nicht gerade ein kleiner Anteil. Vielleicht fangen wir mal mit der Frischluft an. Wir wissen ja, dass die Pferdelungen auf ständige Frischluftzufuhr angewiesen sind, um gesund zu bleiben. Und das ist ja aber nicht in jedem Stall gewährleistet. Vor allem jetzt im Winter, wenn gerne mal Fenster und Türen zu sind. Was verhindert das diese ausreichende Zufuhr wirklich so stark?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn man sich erstmal das Verhalten der Pferde anschaut, dann sind sie halt nicht, dann trennen sie ihre Ausscheidungen grundsätzlich nicht von ihren von ihrer Liegefläche oder von dort, wo sie fressen, weil sie ja als evolutionäre Steppentiere immer weiterziehen, also nicht wie Hausschweine einzelne Funktionsbereiche zum Beispiel anlegen. Und dadurch hat man natürlich schon eher das Problem, dass dann auch dort, wo gelegen wird, wenn die Pferde wieder aufstehen, dann auch urinieren oder eben abkoten. Und dadurch ist schon mal das Stallklima eher beeinträchtigt, als wenn sie jetzt von Natur aus da ihre Funktionsbereiche trennen würden. Mhm. Und dann hat man natürlich auch häufig das Problem in der Pferdehaltung, dass der einzelne Besitzer ja doch es auch immer gerne warm und kuschelig hat und das im Winter dann dazu führt, dass gerne Fenster und Türen geschlossen werden. Und wenn dann kein zusätzliches Lüftungsverfahren im Stall ist, wie zum Beispiel eine Traufirstlüftung, dann hat man einfach keine Frischluftzufuhr mehr. Und dann hat man erhebliche Probleme in vielen Stellen mit eben Staub und auch Ammoniak oder auch eben zu viel Kohlendioxid in der Luft.
Wie würde denn eine Traufirstlüftung funktionieren? Kannst du das vielleicht kurz erklären?
Also da hat man sozusagen an den Seiten kommt die Frischluft rein und idealerweise haben die Boxen an der Front dann auch noch offene Lüftungsschlitze, sodass die Luft dann auch wirklich durchzirkulieren kann und einmal die alte Luft mitnimmt, die ja ausdampft aus der Liegefläche, also aus der Box und dann steigt die warme Luft mit der Feuchtigkeit auf und geht dann oben an der Decke, an dem höchsten Punkt wieder raus. Oder?
Nein, gar nicht. Margit, du hast dich ja, wo wir es ja gerade haben, ne, mit der Lüftung und die alte Luft mitnehmen, du hast dich ja sehr mit Luftbewegung beschäftigt. Mhm. Was gibt es denn hier für ein Ideal oder für eine Hausnummer, woran man sich orientieren kann?
Wir brauchen unbedingt immer etwas Luftbewegung. Mhm. Denn ohne Luftbewegung gibt es keine Abführung von Schadstoffgasen, von Staub, Keimen und so weiter. Also Minimum ist 0,2 Meter pro Sekunde. Ich kann am besten überprüfen als Pferdebesitzer, ob hier eine Luftbewegung ist, indem ich den Finger in den Mund stecke und dann dorthin halte, den nassen Finger, wo ich glaube, dass die Frischluft herkommen muss. Und wenn der Finger kalt wird, dann habe ich eine Luftgeschwindigkeit. Wenn der Finger einfach so bleibt und ich spüre nichts, dann bewegt sich die Luft nicht. Mhm.
Also, aber das mit dem Finger messe ich quasi nicht, indem ich mich in die Box stelle und den auf, sag ich mal, auf Schulterhöhe, Kopfhöhe halte, sondern ich müsste ja schon auch die Luftbewegung nahe der Liegefläche messen, oder?
Genau, wo messe ich genau. Man, also wenn man ganz exakt messen möchte.
Das wollen wir natürlich.
Dann messen wir an 9 Messpunkten im Stall. Mhm. Wir machen 3 Messpunkte an der einen Außenwand, also auf der Eingangsseite, in der Mitte und auf der Ausgangsseite. Mhm. 3 Messpunkte auf der anderen Seite des Stalles, das ist also praktisch quasi die West- und die Ostseite. Mhm. Und dann nochmal genau 3 Messpunkte in der Stallgassenmitte. Mhm. Und dann habe ich die Luftgeschwindigkeit im Stallgebäude. Und dann gehe ich noch stichprobenartig in die verschiedenen Boxen. Und zwar in einmal Wandboxen und einmal mittig gelegene Boxen, je nachdem, was ich für einen Stall habe. Und da messe ich, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, im Liegebereich. Mhm.
Also so ungefähr 10, 20 Zentimeter über der eingestreuten Fläche quasi. Ja.
Und wenn ich sehe, das sieht man ja auf den ersten Blick, die Boxen haben keine Lüftungsschlitze, dann ist schon mal vorprogrammiert, dass in der Liegefläche keine Luftzirkulation herrscht. Mhm. Wenn hier Lüftungsschlitze eingebaut sind, dann hat der Betriebsleiter schon dafür gesorgt, dass hier eine Luftzirkulation stattfinden kann, denn nur damit werden eben die Schadstoffe abgeführt.
Es gibt ja auch diese, sag ich mal, diese Hausnummer, dass es pro Pferd ungefähr 30 Kubikmeter Luftraum im Stall geben sollte. Das stelle ich mir jetzt bei alten Stallgebäuden mit Stichwort niedriger Decke eher etwas schwierig vor, oder?
Ja, es kann sein, dass das schwierig ist, aber es ist wirklich so, dann muss ich eben wirklich Tag und Nacht die Fenster offen lassen. Mhm. Und aber einen Stall haben, der doppelreich ist, also wo ich querlüften kann. In einreichen Stellen geht das ja nicht. Mhm. Ne? Da ist eigentlich in aller Regel die Stallluft nicht in Ordnung.
Was könnte man hier für Abhilfe schaffen? So, ich meine, Klassiker, man hat eine Reithalle und an der langen Seite der Reithalle ist noch eine Stallgasse, wo quasi die Boxen dann abgehen. Ja. Wie kann man das verbessern? Auch Fenster und Türen aushängen?
Ja, auf jeden Fall. Aber da ist auch noch nicht die Luftzirkulation, die ich brauche. Ich würde dann auf jeden Fall noch in der Stallgasse oberhalb einen Abluftkamin einbauen. Mhm. Und zwar muss der 2,5-fache Stallhöhe haben. Das ist ein Riesenteil. Nur dann wird auch die Luft, also verbrauchte Luft ist wärmer als die Frischluft, die reinkommt, die kalte und warme Luft steigt nach oben. Mhm. Und die wird dann über so einen Abluftkamin abgeführt.
2,5-fache Stallhöhe, das ist ja nicht wenig.
Ja. Aber ansonsten, Miriam, hast du eine Idee, wie man so einen angeschleppten Außenboxenstall oder...
Ja, also genau das mit dem Kamin ist, glaube ich, eine sehr gute Sache und was auch gut funktioniert, bei den angeschleppten Boxen ist, wenn man dann halt zur Reithalle hin Fenster einbaut, also ruhig auch höher, so nicht Fenster, die die Pferde in die Reithalle reinschauen können, sondern die weiter oben sind und wo dann wirklich die warme Luft, die ganz oben am höchsten Punkt, also gerade wenn sie schräg angeschleppt sind, das sind sie ja in der Regel, da dann die warme und feuchtigkeitsvolle Luft dann absteigen kann in die Reithalle und von der Reithalle muss sie aber natürlich auch wieder rauskommen, also auch in der Reithalle muss dann irgendwo eine Luftzirkulation stattfinden, aber so kann man dann an der Außenseite der angeschleppten Boxen eine Trauerfürstlüftung schaffen, die dann sozusagen durchsteigt, durch die Boxen bis in die Reithalle durch. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, um da zu verhindern, dass die Luft steht oder sich hohe Feuchtigkeitsgehalte in der Luft bilden.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Reiter haben das gerne etwas wärmer. Ich fühle mich da mit eingeschlossen. Und gerade beim Thema im Winter Fenster auf, Türen auf, gibt es natürlich in jedem Stall mindestens eine Person, wenn nicht noch mehr, die dann schreien, Achtung, dann ist es aber, stehen die Pferde ja mitten in der Zugluft. Was sagst du denn dazu?
Ja, also das mit der Zugluft ist natürlich sehr, sehr menschlich, das Empfinden, weil diese viele Frischluftzufuhr ist ja eher was wir zu wenig haben. Also wir haben ja häufig das Problem, dass wir zu wenig Luftbewegung im Stall haben und Zugluft ist wirklich was Punktuelles. Also das heißt, dass man irgendwo zum Beispiel einen Schlitz hat und durch diesen Schlitz kommt eine schnelle Luftbewegung rein und trifft dann eben das Tier zum Beispiel an der Flanke und die Thermoregulation des Tieres kann dann darauf nicht anspringen, sondern es führt dann eben zu einer Unterkühlung des Bereiches am Pferdekörper. Sowas ist unangenehm und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Aber eine hohe Luftbewegung im Stall, die wir vielleicht schon unangenehm empfinden, weil wir dann halt schnell auskühlen, ist für das Pferd eigentlich überhaupt gar kein Problem, sogar positiv zu bewerten, weil dann eben vor allem die Schadgase aus dem Stall auch wirklich raustransportiert werden.
Jetzt hast du gerade eben auch das Thema Luftfeuchtigkeit angesprochen. Wo sollen denn da ungefähr die Werte liegen und wie kann ich die als Reiter selber messen bei mir im Stall?
Luftfeuchtigkeitsgehalte sollen laut Leitlinien 60-80% sein, aber das ist schon häufig eher niedriger. Das liegt aber auch, denke ich, einfach an unseren klimatischen Bedingungen. Also da haben wir in vielen Stellen auch niedrigere Gehalte gemessen, aber höher sollte es halt in keinem Fall sein, weil es dann natürlich auch einfach zu Schimmelbildung kommen kann im Stall. Genau, wie kann man es selbst messen? Also die Geräte, um das zu messen, sind relativ günstig, aber wir machen das auch in unserem Bewertungssystem mit Best zu Pferd, sodass wir wirklich einfach die Stallluftqualität bewerten, indem wir schauen, ist eben eine stickige, unangenehme Luft oder fühlt sich nach einer frischen Luft an. Das merkt man ja ganz gut. Man kommt ja in einem Reitstall nie von der Wohnung direkt in den Stall, sondern man geht immer erstmal raus und ist an der frischen Luft. Und wenn diese frische Luft irgendwo sich auch in einem Stall wiederfindet, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn man das Gefühl hat, das verändert sich vom Klima, dann ist es immer nicht so gut. Also natürlich darf es gerne nach Pferd riechen, aber es sollte halt nicht stickig werden oder nicht eben ein stechend beißender Geruch in der Nase auf einmal herrschen.
Das ist ein gutes Stichwort. Dieser stickige oder dieser stechende Geruch geht ja oftmals mit Ammoniak oder auch anderen Schadgasen einher. Staub, was du ja gerade auch schon gesagt hast, ne, da können Bakterien oder Schimmelpilze drin sein, alles oder beziehungsweise nichts, was wir für unsere Pferde wollen. Fangen wir mal mit den Schadgasen an. Wie lässt sich denn die Entstehung von Ammoniak verhindern oder zumindest deutlich verringern?
Also verringern lässt sie sich eigentlich am allerbesten dadurch, dass man halt so schnell wie möglich die Exkremente entfernt, weil das Ammoniak entsteht ja aus dem Harnstoff erst nach 24 Stunden. Das heißt, wenn man täglich mindestens einmal entmistet, dann kann man es schaffen, dass überhaupt gar kein Ammoniak entsteht. Dafür müsste man natürlich sehr, sehr gründlich entmisten und es gibt ja verschiedene Entmistungsverfahren. Wechselstreu ist deswegen natürlich zu bevorzugen, dass man wirklich schaut, dass man alles, was nass ist und verkotet, rausholt, weil gerade eben diese Bakterien aus dem Kot mit dem Urin führen dann dazu, dass der Urin auch zersetzt wird zu Ammoniak, also aus Harnstoff sich Ammoniak bildet und dadurch ist eben Entmisten das A und O. Was aber natürlich eben auch hilft, was wir jetzt schon gesagt haben, ist eine gute Frischluftzufuhr. Und was es auch gibt, was früher verbreiteter war und vielleicht auch früher sogar besser gemacht wurde, ist die Mistmatratze, dass man wirklich schaut, dass man den Ammoniak unten einschließt und oben immer eine schöne frische Schicht Stroh drüber hat. Und das ist eigentlich was gut funktionieren kann. Gell-Marge, du hast dazu auch Untersuchungen gemacht schon damals und die waren... Das fiel eigentlich sehr positiv aus, oder?
Ja, es gibt sogar auch schon auch neue Untersuchungen dazu, die das bestätigen. Aber nur unter der Voraussetzung, man muss auch erstmal eine gewisse Einstreutiefe haben. Minimum sind 10 cm. Mhm. Also am besten unten erstmal Sägespäne, sowas 10, 15 cm und dann noch eine strittige Strohschicht. Und ganz wichtig ist, dass man jetzt eben die Schicht nicht zerstört. Also man mistet nur oberflächlich noch den Kot ab, täglich und nicht mehr. So eine ganz offenkundig nasse Stelle vielleicht, aber das Problem, sobald das geöffnet wird, kann Ammoniak von unten herauskommen. Mhm. Das Beste ist, man tut wirklich dann jeden Tag ganz reichlich überstreuen. In den ersten 2-3 Tagen ist der Ammoniak in der Regel noch relativ hoch und das lässt dann sukzessive nach. Die Mistmatratze ist in Verruf geraten, das stimmt, aber sie ist doch, wenn man es richtig betreibt, besser als ihr Ruf, sagen wir mal so.
Aber lass mich raten, es hakt genau daran, dass sie richtig betrieben wird.
Genau, das meist oft wird es an der Einstreu auch gespart. Mhm. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Dann stehen die Pferde wirklich in ihrem eigenen Mist. Mhm. Es muss wirklich so sein, dass wenn man oft in die Box hineinschaut oder in die Liegehalle, man nur frisches Stroh sieht. und fast die Pferde fast knietief da rein, so ungefähr. Mhm. Dann funktioniert es. Ja, interessant ist, glaube ich, auch jetzt die neuen Einstreuverfahren, Waldboden zum Beispiel. Auch hier kommt es auf das passende Management an. Mhm. Und da gibt es auch schon erste vielversprechende Untersuchungen, weil Waldboden ja aus lebenden Mikroorganismen besteht, die den Harnstoff ja gleich zersetzen, die lassen gar kein Ammoniak entstehen. Und ja, allerdings braucht es dazu eine, auch anfangs wiederum eine recht hohe Menge Waldboden, die man einstreut. Und das ist auch, ich glaube, ist meines Wissens gar nicht billig. Also man muss da schon tief in die Tasche greifen. Aber über die Dauer rentiert sich das Ganze. Ich war neulich auf einem Betrieb, zwar in Hessen, ein Offenstall, wo in der Liegehalle mit Waldboden eingestreut worden ist. Also ich war noch nie in einer so fantastischen Liegehalle mit einem dermaßen guten Geruch.
Das riecht so richtig schön angenehm nach Wald, ne?
Ja.
Ich war auch schon mal im Stall und bin reingekommen und hatte gedacht, wow, ich bin hier versehentlich in den Wald abgebogen, anstatt in und es war ein Boxenstall. Mhm.
Und ich habe den Betriebsleiter gefragt, hat er Auskunft gegeben, ja, nein, Urin, alles, man muss nichts machen, man muss nur eben die Pflege entsprechend betreiben und ausreichend tief diesen Waldboden anlegen und überstreuen. Mhm.
Aber das ist doch dann auch wieder eine Managementfrage, oder? Ich meine, klar, es gibt, man weiß ja, dass das Stroh, langes Stroh nicht ganz so gut saugt wie Sägespäne. Mhm. Und ich nehme mal an, dass auch der Waldboden dann einfach besser aufsaugt. Aber wenn der schlecht gemanagt wird, hat man ja auch keinen Vorteil davon, oder? Da können auch die Werte genauso schnell hochgehen.
Ja, ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch kein Waldbodenspezialist. Und was ich weiß, ist, dass der Waldboden auch immer eine gewisse Feuchtigkeit braucht. Mhm. Er darf nicht austrocknen, damit die Mikroorganismen auch aktiv bleiben können.
Mhm. Und ich vermute auch, dass er auch ordentlich Sauerstoffzufuhr benötigt. Also auch da ist wahrscheinlich diese Kombination aus Sauerstoff mit Mikroorganismen und eben dem Substrat das Geheimrezept, dass man wirklich schaut, dass man durch die Sauerstoffzufuhr auch immer zu dieser aeroben Zersetzung des Ammoniaks sorgt. Also dass da immer so ein bisschen wie eben bei dieser Kompostierung, bei den Kompostierungsstellen, dass wirklich immer auch irgendwo ein Sauerstoff dabei ist. Weil ich erinnere mich an einen Praxisbetrieb, wo ich auch Ammoniakmessungen durchgeführt habe und dort war auch Waldboden, der war aber schon ziemlich hart getreten und da war auch die Durchlüftung nicht besonders gut, der Liegehallen, und da gab es richtige Urinstellen, die auch nass waren und der Rest war sehr trocken und diese Urinstellen hatten auch, also da bin ich auch auf Werte von 50 bis 70 ppm gekommen, also richtig ein beißender Ammoniakgeruch schon und viel zu hohe Werte. Also ich denke auch, da kommt es wirklich auch ganz stark aufs Management an.
Also es ist nicht damit getan, den Waldboden einzulegen quasi in die Liegehalle, sondern man muss dann sich trotzdem täglich darum kümmern, dass der eben noch weiterhin funktioniert in Anführungszeichen.
Ja, ja, genau. Mhm.
Die Einstreumaterialien wolltest du noch ansprechen, aber du hast ja selbst die Antwort schon gegeben, ne? Je feiner das Material ist, kann man sagen, also je besser es aufgelöst ist, umso saugfähiger ist es. Mhm. Also das sind die Sägespäne, sind da sehr gut zu beurteilen. Und
Miskanschuss ist auch ziemlich gut. Wir haben auch einen Betrieb ganz tolle Werte gehabt in einer Liegefläche, wo Miskanschuss eingestreut war. Die haben es auch selbst angebaut und das war dadurch auch ein sehr ganzheitliches, gutes Konzept.
Mhm. Ja. Und Strohpellets sind natürlich hervorragend und die sind teuer. Mhm. Aber die haben eine hohe Ammoniakbindungsfähigkeit auch. Mhm.
Weil die sich dann auch auflösen und dadurch einfach den Urin besser binden.
Die haben eine hohe Dichte. Mhm. Ja. Genau. Und damit können sie viel Feuchtigkeit und auch Ammoniak binden.
Das heißt, um das Stallklima zu verbessern, muss man wirklich auf den Punkt, auf die Wahl der Einstreuer achten. Ne? Je feinporig oder je feiner, umso besser sorgt sie. Um das Management und um das Thema Lüftung, Frischluftzufuhr.
Ja. Und was also unsere Erfahrung auf Betrieben ist, dass also häufig einfach zu wenig eingestreut wird. Man praktiziert zwar das Wechselstreuverfahren, aber wenn man dann in die Boxen reingeht, sieht man, manchmal sogar auf dem Betonboden. Mhm. Das ist einmal schlecht fürs Liegeverhalten, die Pferde legen sich nicht mehr ab, weil sie keinen sicheren Stand mehr fürs Aufstehen haben. Und zum anderen ist Tor und Tür für die Ammoniakbildung geöffnet, weil einfach nicht genügend saugfähige Einstreu vorhanden ist. Mhm. Es muss einfach in der Praxis auch mehr eingestreut werden.
Da sind dann die Stallbesitzer noch zu sparsam, meinst du?
Ja, genau. Wenn man so nimmt, ja.
Wie steht ihr zum Thema Frühjahrsputz? Muss man das auch irgendwie noch mit einkalkulieren, um da die Staubbelastung oder vielleicht auch die Belastung mit Bakterien im Stallklima mal wieder quasi einmal im Jahr zumindest runterzusetzen? Bringt das was?
Dazu habe ich keine Praxiserfahrung. Also ich würde sagen, man sollte es immer so gut machen, dass es gar nicht so schlimm wird, dass man das Gefühl hat, man muss einmal so gründlich putzen. Aber was sagst du dazu, Margit?
Also aus meiner Vergangenheit weiß ich das. Also in früheren Zeiten hat man das immer empfohlen, dass man wenigstens einmal im Jahr einen Frühjahrsputz macht. Mhm. Und zwar gehört dazu die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger und dann ein frisches Kalken der Wände. Aber das ist natürlich nur empfohlen für Ställe, die aus Ziegel oder solchen Baumaterialien gebaut sind, wo dann eben auch die Wand gekalkt wurde. Ja. Bei Holzwänden ist hier das weniger zu empfehlen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht gerade, wenn früher Mistmatratzen oder Tiefstreu auch häufiger vorkam, dass es dann auch notwendiger ist, weil die Wände dann ja schon auch den Geruch annehmen, den Ammoniakgeruch, und dann macht es vielleicht schon mal Sinn, da wirklich ordentlich auch sauber zu machen. Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in der Praxis nicht mehr irgendwie beobachtet, und das war eine Sache aus früheren Zeiten meines Wissens.
Also lieber täglich richtig misten, anstatt als ein- oder zweimal im Jahr die große Reinigungsaktion zu fahren.
Genau.
Beim Management haben wir es jetzt schon vom Misten gehabt. Worauf kann man denn im Stallalltag noch achten, um das Stallklima zu verbessern und zum Beispiel den Gehalt an Staub und Keimen in der Luft zu verringern oder möglichst gering zu halten?
Genau, die Staubentwicklung und die Keimbelastung ist nochmal ein eigenes Thema. Und wir können es am allerbesten durch ein richtiges Management in den Griff bekommen. Und zwar ein richtiges Management beim Misten, beim Einstreuen und beim Füttern. Maßnahmen dazu wären einmal auf keinen Fall die Stallkasse so kehren, sondern immer nass kehren. Ansonsten wird zu viel Staub aufgewirbelt. Staubintensive Stallarbeiten sind weiterhin das Einstreuen und das Füttern. Und während dieser Tätigkeiten sollte man am besten die Pferde außerhalb des Stalls haben, gar nicht im Stall. Und ganz wichtig ist, Miriam, du hast gehört, dass es allgemein sogar ein Gerät gibt, um diese...
Genau, also die Pferde sind ja auch dann häufig, wenn sie sich in der Box bewegen und dann ihre einstreutes Stroh oder was auch immer aufwirbeln, entsteht ja doch immer Staub, und die Lungen sind empfindlich der Pferde, wie wir wissen, für solche Staubgehalte in der Luft, und deswegen gibt es mittlerweile auch Geräte, die einfach automatisch einmal die Stunde oder wie man es eben einstellt, über die Stallboxen fahren und dort immer so ein bisschen vernebeln. Und dieses Vernebeln der Luftfeuchtigkeit führt dann dazu, dass dadurch auch der Staub gebunden wird. Also der sinkt dann sozusagen wieder ab und kann dann nicht in die Lungen eindringen.
Könnte das Probleme mit der Luftfeuchtigkeit geben, dass dann der Gehalt an Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Oder hängt das dann wieder vom Lüftungsverfahren ab?
Ja.
Also sprich in einem Stall, der ohnehin ein ordentliches Lüftungssystem hat oder wo viel frische Luft reinkommt, dann wird quasi nur in Anführungszeichen der Staub gebunden, was man ja erreichen will, aber die Luftfeuchtigkeit kommt nicht in den kritischen Bereich.
Ja, also genauso würde ich es sehen. Wenn der Luftaustausch gut ist, dann hat man hier sicherlich kein Problem. Aber aufpassen würde ich bei solchen Installationen in alten Stellen, weil dann kann es natürlich schon sein, wenn die Decken niedrig sind, dass dann die Luftfeuchtigkeit wieder zu hoch wird. Und sowas ist natürlich gerade im Sommer, wenn dann Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur hoch sind, kann es natürlich dann schon auch auf den Kreislauf der Pferde gehen. Mhm. Also das ist ja unangenehm. Das ist ja so, wie wenn wir dann in die Tropen reisen.
Das ist immerhin schön warm.
Ja. und schön feucht.
Das stimmt.
Dann, und vielleicht noch eins, es gibt nämlich auch noch die kurzfristige Spitzenbelastungen mit Feinstaub. Mhm. Die entstehen zum Beispiel, wenn ich Heu aufschütte. Mhm. Und dazu haben wir früher Messungen gemacht. Die Feinstaubkonzentration im Nüstenbereich der Pferde kann um 90% gesenkt werden, wenn ich das Heu nur vorlege, anstatt es vor dem Pferdenüstern aufzuschütteln. Mhm. Und genauso ist es, wenn ich jetzt Kraftfutter füttere. Da kommt es darauf an, was füttere ich. Pelletiertes Kraftfutter enthält eine deutlich geringere Staubentwicklung, als wenn ich lose Getreidemischungen habe.
Ich hätte es jetzt gerade andersrum vermutet, weil das, sag ich mal, wenn ich jetzt mal ein ganzes Haferkorn habe, dann ist es ja ein ganzes Korn. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass bei pelletiertem Futter das Futter vielleicht eher irgendwie aufbricht oder zerbröselt und dass dann eher mehr Staub entsteht.
Ich kann jetzt nur von diesen Untersuchungen sprechen.
Ich glaube, ich will das nicht ins Weiße sehen.
Was aber dann eben auch hier noch zu Buche schlägt, ist, man sollte es nicht dann mit der Schippe in den Kraftfuttertrog hineinschütten, sondern vorlegen. Mhm. Und dann entsteht auch weniger Staub, weil die Pferde sind ja dann schon mit den Nüstern dran. Mhm.
Ja, die sind sehr oft dran, glaube ich, wenn es
genau, mit Fütter sowas ja. Leckeres geht. Genau. Ganz genau. Und allgemein sollten natürlich Heu und Stroh nicht im Stall gelagert sein. Mhm. Immer außerhalb. Und auch außerhalb des Stalles sollte der Betriebsleiter bereits die Qualität überprüfen. Und die Heu- und Strohballen, die eben angeschimmelte Stellen zeigen, wo man sieht, hoppla, da sind staubige Parzellen drin, das merkt man am Griff. Mhm. Wirklich ausselektieren, weg damit.
Also gar nicht erst quasi den Ballen in die Stallgasse hineinschieben und dann feststellen, oh, der ist aber verschimmelt, wenn sich die genau. Sporen schon im ganzen Stall verteilen können.
So ist es. Mhm. Solche Tätigkeiten außerhalb des Stalles, unbedingt. Genau. Und ja, und in alten Stellen, wir haben ja vorhin auch schon über zu wenig Frischluftzufuhr und hohe Ammoniakbelastung in alten Stellen gesprochen, da haben wir manchmal sogar noch die Situation, dass Heu und Stroh eckenlastig gelagert werden.
Mhm. Also über den Boxen quasi.
Über ja. die Boxen drüber. Und dass es noch diese Abwurfschächte gibt, wo man einfach dann die Ballen in die Stallgasse runterfallen lässt. Das ist enorm.
Ich sehe das Heu schon vor mir fliegen und den Staub.
Und den Staub. Das ist staubintensiv. Ganz, ganz schlecht. Und solche Abwurfschächte müssen unbedingt verschließbar sein. In vielen Stellen bleiben die einfach Tag und Nacht offen. Also das sind so noch so ein paar Details.
Sind das dann nur die Abwurfschächte? Weil oft ist es auch so, in den Stellen liegen ja dann die Bretter vom Dachboden nicht eng beieinander, sondern sind dann auch immer diese schönen Schlitze, die man dann sieht, wo schon die Heufasern durchkommen, die einzelnen ja. Heustänge. Das hat doch auf Dauer sicherlich auch einen negativen Effekt.
Ja, absolut. Absolut.
Also da rieselt es sicherlich immer ein bisschen runter. Ja. Da bin ich überzeugt von. Man sieht es teilweise eher so. Ja.
Also ich habe am Schluss noch eine kleine Anekdote, nicht aus dem Pferdestall, sondern aus dem Schweinestall. Ich wurde ehemals zu einem Schweinemester gerufen. Er hatte riesen Probleme mit viel zu hohen Staubkonzentrationen in seinem Stall. Und es war ein Vollspaltenbodenstall. Pelletiertes Futter wurde gefüttert. Ja, bitte, wo soll der Staub herkommen?
Mhm. Und wo kam er her?
Ja, das war ganz einfach. Er hatte auch deckenlastige Lagerung seiner Futtermittel. Offene Abwurfschächte und hat oben auf dem Stallboden seine Getreidemischungen selbst hergestellt. Das heißt, er hatte so eine Mühle und hat dort gemahlen und gemischt und geschippt und getan. Und da war also dadurch permanent hohe Staubbelastung. Mhm.
Aber das ließ sich dann zumindest relativ einfach beheben. Nämlich.
Ganz einfach. Und er war sehr, sehr dankbar.
Das glaube ich. Ja, wunderbar, ihr zwei. Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps. Damit kann jetzt in den Stellen der Staub aus und die frische Luft einziehen, hoffe ich. Und wir Reiter ziehen uns einfach eine Schicht Kleidung mehr an im Winter. Und ja, hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein in unseren Cavallo-Podcast.
Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.